Wer sind wir? Eine Frage, auf die man verschiedene Antworten geben kann. Max hat eine sehr wichtige Antwort eben mit uns geteilt. Wer sind wir als Gemeinde? Wer sind wir als Kirche? Das ist vielleicht eine Frage jetzt auch in Krisenzeiten, wo Dinge nicht vermeintlich selbstverständliche Dinge so nicht möglich waren. Manche noch nicht oder nur teilweise oder mit Einschränkungen. Die sitzen hier immer noch mit Abständen und so. Denkt man vielleicht auch neu drüber nach. Manche haben drüber nachgedacht, ob sie überhaupt weiter in die Kirche gehen. Ich habe manchmal gesagt, wer nur noch aus Gewohnheit gekommen ist, hatte jetzt die Gelegenheit zum Absprung, weil die Gewohnheit einfach Gewohnheiten unterbrochen waren. Also man stellt neu die Frage, wofür sind wir unterwegs? Wie sind wir unterwegs? Was ist unsere Rolle? Was ist unsere Identität? Was ist unser Auftrag? Ich will einen Abschnitt im 1. Korintherbrief mit euch teilen, eigentlich ein Kapitel, was ich nicht Vers für Vers auslegen werde heute, aber ich einige Beobachtungen mit euch teilen möchte, einige Grundlinien, und die kann man dann noch weiter ausziehen. Das ist 1. Korinther Kapitel 12. Ich bin da in der Lektüre von einem Buch drauf gestoßen, dachte, das ist so zentral, das möchte ich mit euch gerne teilen. Also ich lese Kapitel 12 im 1. Korintherbrief und lest gerne mit, wenn euch das möglich ist. Nun zu der Frage, was der Geist Gottes bewirkt. Brüder und Schwestern, ich will euch auch darüber nicht in Unkenntnis lassen. Erinnert euch nur daran, wie es war, als ihr noch Heiden gewesen seid. Damals zog es euch mit unwiderstehlicher Gewalt zu stummen Götzenbildern hin. Darum erkläre ich euch, niemand, der vom Geist Gottes erfüllt ist, kann sagen, Jesus ist verflucht. Und umgekehrt kann niemand sagen, Jesus ist der Herr, wenn nicht der Heilige Geist in ihm wirkt. Es gibt zwar verschiedene Gaben, aber es ist immer derselbe Geist. Es gibt verschiedene Aufgaben, aber es ist immer derselbe Herr. Es gibt verschiedene Wunderkräfte, aber es ist immer derselbe Gott. Er bewirkt das alles in allem. Das Wirken des Geistes zeigt sich bei jedem auf eine andere Weise. Es geht aber immer um den Nutzen für alle. Der eine ist durch den Geist in der Lage, voller Weisheit zu reden. Ein anderer kann Einsicht vermitteln durch denselben Geist. Ein dritter wird durch denselben Geist im Glauben gestärkt. Wieder ein anderer hat durch den einen Geist die Gabe zu heilen. Ein anderer hat die Fähigkeit, Wunder zu tun. Ein anderer kann als Prophet reden. Und wieder ein anderer kann die Geister unterscheiden. Der nächste spricht in verschiedenen Arten von fremden Sprachen. Ein weiterer kann diese Sprachen übersetzen. Aber das alles bewirkt ein und derselbe Geist. Er teilt jedem eine Fähigkeit zu, ganz so, wie er will. Es ist wie beim menschlichen Körper. Er bildet eine Einheit und besteht doch aus vielen Körperteilen. Aber obwohl es viele Teile sind, ist es doch ein einziger Leib. So ist es auch mit Christus. Denn als wir getauft wurden, sind wir durch den einen Geist alle Teil eines einzigen Leibes geworden. Egal, ob wir Juden oder Griechen, Sklaven oder freie Menschen waren, und wir sind alle von dem einen Heiligen Geist durchtränkt worden. Der menschliche Körper besteht ja auch nicht nur aus einem einzigen Teil, sondern aus vielen. Selbst wenn der Fuß sagt, ich bin keine Hand, ich gehöre nicht zum Körper, er gehört trotzdem zum Körper. Und wenn das Ohr sagt, ich bin kein Auge, ich gehöre nicht zum Körper, es gehört trotzdem zum Körper. Wenn der ganze Körper ein Auge wäre, wo bliebe dann das Gehör? Wenn er ganz Gehör wäre, wo bliebe der Geruchssinn? Nun hat Gott aber jedem einzelnen Körperteil seinen Platz am Körper zugewiesen, ganz wie er wollte. Wenn aber das Ganze nur ein Körperteil wäre, Wie käme dann der Leib zustande? Nun sind es zwar viele Teile, aber sie bilden einen Leib. Deshalb kann das Auge nicht zur Hand sagen, ich brauche dich nicht, oder der Kopf zu den Füßen, ich brauche euch nicht. Vielmehr sind gerade die Teile des Körpers, die schwächer zu sein scheinen, umso notwendiger. Die Teile des Körpers, die wir für weniger edel halten, kleiden wir mit besonderer Sorgfalt. Und gerade bei den unanständigen Körperteilen achten wir darauf, dass sie anständig bedeckt sind. Unsere anständigen Körperteile haben das nicht nötig. Doch Gott hat den Leib zusammengefügt. Er hat dafür gesorgt, dass die unscheinbaren Körperteile besonders geehrt werden. Denn im Leib darf es keine Uneinigkeit geben, sondern alle Teile sollen einträchtig füreinander sorgen. Wenn ein Teil leidet, leiden alle anderen Teile mit. Und wenn ein Teil geehrt wird, freuen sich alle anderen Teile mit. Ihr seid der Leib von Christus. Jeder einzelne von euch ist ein Teil davon. Und Gott hat jedem in der Gemeinde seine Aufgabe zugewiesen. Zu nennen sind erstens die Apostel, zweitens die Propheten, drittens die Lehrer, dann gibt es die Fähigkeit, Wunder zu tun, als nächstes die Gabe zu heilen, schließlich die praktischen Hilfeleistungen, Leitungsaufgaben und das Sprechen in verschiedenen Arten von fremden Sprachen. Sind etwa alle Apostel oder alle Propheten oder alle Lehrer, haben etwa alle die Fähigkeit, Wunder zu tun, haben etwa alle die Gabe zu heilen, können alle in fremden Sprachen reden oder können alle diese Sprachen übersetzen? Aber ihr strebt ja nach höheren Gaben. Jetzt will ich euch einen Weg zeigen, der noch weit über das alles hinausführt. Amen. Wer sind wir? Paulus sagt in Vers 27, ihr seid der Leib von Christus. Und ich möchte, wie gesagt, an einigen Fäden ziehen aus diesem Text und reden über unseren Auftrag, über unseren Anfang, über unser Tun, über unsere Würde und über unseren Raum. Und das ist jeweils mit einer Einladung verbunden, die ich mit euch teilen möchte. Also, unser Anfang, von wem redet Paulus hier? Er spricht zur Gemeinde in Korinth, zu Menschen, die in der Glaubensverbindung mit Jesus Christus sind. Er spricht nicht zu allen Menschen allgemein. So, wir sind doch alle irgendwie Kinder Gottes, das sagt er nicht. Sondern er spricht am Anfang sehr deutlich von dem Vorher und von dem Nachher im Leben dieser Gläubigen. Er sagt, ihr wisst doch noch, wie das war, als ihr Heiden wart, als ihr den Götzen hinterhergelaufen seid. Und jetzt ist das anders geworden. Vorher hat euch ein anderer Geist getrieben und jetzt ist der Geist Gottes, der Geist Christi in euch wirksam. Und das ist der Unterschied zwischen dem Vorher und dem Nachher. Die sind nicht höflicher geworden oder gebildeter oder sonst was vielleicht auch. Aber das Entscheidende ist, dass sie jetzt sagen, Jesus ist der Herr. Und das sagen sie, sagt Paulus, durch den Heiligen Geist. Anders geht es nicht. Also du kannst die Worte formulieren. Ja? Ein Schauspieler kann diesen Text vorlesen. Aber wenn du in deinem Herzen Jesus als Herrn bekennst, dann ist das Zeugnis, dass der Heilige Geist in deinem Leben ist. Und Paulus sagt dann weiter, durch die Verbindung mit Christus gehört ihr zu seinem Körper, dadurch gehört ihr zu seiner Gemeinde. Das heißt, du hast durch den Geist diese Verbindung mit der Gemeinde Gottes. Das ist bereit. Das sind nicht einige Auserwählte, denen das zuteil wird und andere nicht, sondern das ist die Einladung. Das ist die erste Einladung. Die meisten hier haben vor kurzem oder vor langem diese Entscheidung getroffen, zu sagen, ja, ich will zu Jesus Christus gehören. Ich weiß nicht, ob jeder diese Entscheidung getroffen hat. Und ich will dir das sagen, dass das bereit ist, dass du eingeladen bist, ja, Teil seiner Familie, Teil seines Körpers zu werden. Wir reden nachher noch drüber, was das genauer heißt. Da muss niemand außen vor bleiben. Und es gibt Leute, die sagen, ja, ich gehöre zu Jesus, klar, aber Gemeinde ist für mich nicht so ein Thema. Oder nur so ganz allgemein. Irgendwie gehöre ich wohl zum Leib Christi, so weltweit. Aber da ist auch die Einladung, konkret zu sagen, ja, ich gehöre zu seiner Gemeinde vor Ort. Hier bei uns oder woanders, wo Gott dich hinstellt. Das ist nicht so wichtig, aber ich glieder mich konkret ein in seinen Leib. Also herzliche Einladung in die Verbindung mit Jesus. Und übrigens, noch etwas folgt aus dem, was Paulus hier sagt. Wenn er sagt, niemand kann sagen, Jesus ist der Herr, wenn nicht der Heilige Geist in ihm wirkt, heißt, ein Christ, der nicht den Heiligen Geist hat, ist ein Ding der Unmöglichkeit. Wenn du nicht den Heiligen Geist hast, dann kannst du dich nicht zu Jesus bekennen, sagt Paulus hier. Wenn du dich zu Jesus bekennst, dann ist der Heilige Geist in dir. Es ist immer noch eine Frage, wie viel Raum gebe ich dem Geist in meinem Leben? Wie sehr erfahre ich seine Fülle und so weiter? Aber der Geist ist da. Sonst wärst du nicht bei Jesus. Ja, und wenn du anfängst, Fragen zu stellen, vielleicht sagst du, ja, ich weiß noch nicht ganz genau, aber irgendwie ist da eine Unruhe in mein Herz gekommen und ich will gerne mehr darüber erfahren, dann darfst du wissen, da ist der Geist Gottes schon an dir am Wirken. Der hat sozusagen schon seine Angel ausgeworfen und möchte dich gerne in diese Gemeinschaft mit Jesus bringen. Also unser Anfang durch den Geist. Anders kommen wir gar nicht erst zu Jesus. Und dann spricht Paulus über unser Tun. In vielen verschiedenen Bildern und mit vielen Beispielen spricht er über das Wirken des Heiligen Geistes in den verschiedenen Gaben, Fähigkeiten, die er gibt. Also jeder Christ hat den Heiligen Geist. Und dann sagt Paulus in Vers 7, das Wirken des Geistes zeigt sich, das ist ja die spannende Frage, wenn der da ist, wie sieht man das denn? Ist das nur, weil der Pastor mir das sagt, dann wird es wohl so sein. Nein, der Geist, das Wirken des Geistes zeigt sich bei jedem auf eine andere Weise. Aha. Es geht aber immer um den Nutzen für alle. Also er wirkt in einem jeden, Punkt. Das ist erstmal eine wichtige Aussage. Wenn du zu Jesus gehörst, dann ist der Geist in dir und er wirkt in dir. Und konkret spricht Paulus dann von diesen Gaben des Geistes oder Geistesgaben oder Gnadengaben oder Charismen, das ist immer das Gleiche. Das sind Fähigkeiten, die Gott austeilt zum Nutzen für alle. Ja, in Kapitel 14 spricht er dann davon, die Gaben müssen dem Aufbau der Gemeinde dienen. Und ein zweites, ja, da wo der Geist wirkt, da geht es darum, dass wir sagen, Jesus ist der Herr. Mit anderen Worten, dass wir Gott verherrlichen. Also du empfängst Gaben, Fähigkeiten von Gott, ganz unterschiedliche, jeder hat ganz unterschiedliche, damit Gott die Ehre bekommt. Kann ja fragen, warum macht er das nicht alles selber? Braucht er uns doch nicht? Nein, er möchte gerne durch uns wirken. Und wenn Menschen sehen, da ist ein schwacher Mensch, der sonst nicht viel auf die Reihe kriegt, und der bewirkt hier was Großes, das kann ja nur die Macht Gottes sein. Und Gott wird verherrlicht. Ja? Und anderen wird geholfen, ganz praktisch. Es geschieht zum Nutzen für die anderen. Also, es gibt so Gabentests und verschiedene Materialien. Manchmal werden die so verkauft nach dem Motto, eine spannende Entdeckungsreise, entdecke dich selbst. Und das ist auch schön, aber darum geht es letztlich nicht. Nur, dass ich denke, oh, wie cool bin ich denn? Sondern es geht darum, dass das nützlich ist für andere. Also ich will auch mal wissen, wie das ist, wenn man so einen prophetischen Eindruck hat. Das ist bestimmt cool. Er sagt, ja, bist du denn bereit, da in einem Dienst dich irgendwo einzubringen, wo man sowas dann auch weitergibt? Ach nee, das wäre mir aber unangenehm. Ja, okay. Nein, Gott schenkt dir solche Gaben, damit du sie dann auch nutzt, damit du sie einsetzt, damit er verherrlicht wird und damit andere was davon haben. Es ist nicht jetzt wahnsinnig tief bisher, ne? Aber ich glaube, es ist gut, da immer wieder hinzugehen und hinzuschauen. Also er wirkt in jedem, das heißt auch in dir. Er hat jedem Gaben gegeben, auch dir. Und er möchte, dass du sie einsetzt. Und übrigens, manchmal muss man schon genau hingucken, um den zu entdecken, weil es gibt so ein Geheimnis. Ja, das, was du besonders gut kannst, das fällt dir besonders wenig auf. Das fällt dir nur bei den anderen auf, wenn die das nicht hinkriegen. Also wenn du, um mal nicht immer über mich selber zu reden, wenn du ein ausgesprochen pünktlicher Mensch bist, ich weiß nicht, ob das jetzt eine Geistesgabe ist, aber einfach gute Erziehung, dann fallen dir vor allem, dann findest du das völlig normal. Du denkst nicht den ganzen Tag, oh Mann, bin ich pünktlich. Aber die anderen, die fallen dir auf. Ne, wenn du mit mir verabredet bist, dann fällt dir das auf. Oder wenn du sehr organisiert bist, sehr strukturiert, dann fallen dir eben unstrukturierte Leute auf. Oder wenn du handwerklich gut drauf bist, sofort siehst, wenn da irgendwo eine Glühbirne kaputt ist. Ich musste jetzt suchen. Andere haben das schon sofort gemerkt beim Reinkommen. Ja, und die ärgern sich dann. Warum merken die anderen das nicht? Die sind alle faul. Warum holen die sich nicht eine Leiter und tauschen die Birne aus? Aber jemand anders, der hat dafür überhaupt gar keine Augen. Der merkt aber, dass da einer sitzt, der traurig ist. Und das hat er mit der Glühbirne. Das Licht ist dem vielleicht nicht aufgegangen. Ja, also versteht ihr, was ich sagen will? Ich habe das immer wieder erlebt, wenn du jemand sagst, du, ich glaube, du hast echt eine Gabe in diesem Bereich, dann habe ich es oft erlebt, dass der sagt, ja, wieso Gabe, das ist doch normal. Ja, eben, für dich. Aber für die anderen nicht. Und deshalb ist diese Ergänzung so wichtig, von der Paulus hier spricht. Ja, jeder bringt etwas ein, was der andere nicht hat. Manchmal bringen auch mehrere das Gleiche ein. Dann kann man Teams bauen damit, das ist auch nützlich. Aber da ist eine Ergänzung im Leib. Und da werden andere gesegnet. Und verstehe mich jetzt nicht falsch, ich will jetzt nicht hier einen Druck aufbauen oder so, oder zumindest keinen falschen. Aber wir müssen die Konsequenzen sehen. Wenn das so ist, dass Gott uns Gaben schenkt, damit er verherrlicht wird und damit den anderen geholfen wird, was passiert dann, wenn ich diese Gaben nicht einsetze, die ich empfangen habe? Okay, dann bekommt Gott an dieser Stelle keine Ehre und da wird anderen, mit bestimmten Leuten nicht geholfen. Bricht deswegen jetzt das Reich Gottes sofort in sich zusammen? Gott sei Dank, nein. Ja, Gott hat Mittel und Wege. Aber ja, vielleicht wollte Gott gerade dich da gebrauchen. Vielleicht wohnst du da gerade mit diesen komischen Nachbarn zusammen, um ein Segen für sie zu sein. Und du ärgerst dich nur den ganzen Tag darüber, dass sie so komisch sind. Kennt ihr die Geschichte von Esther, von der Königin, oder die dann Königin wird, im Alten Testament? Die an den Hof des Königs kommt und Jüdin ist, das erstmal keinem erzählt und dann im richtigen Moment, als ein Genozid an den Juden dort in Persien geplant wird, intervenieren kann. Ihr Leben aufs Spiel setzt dabei und letztlich ja, zur Retterin ihres Volkes wird. Und ihr Adoptivvater Mordecai sagt zu ihr, ja, wenn du zu dieser Zeit schweigen wirst, dann wird eine Hilfe und Errettung von einem anderen Ort her den Juden erstehen. Also Gott hat andere Mittel und Wege, sein Volk zu retten. Der braucht dich nicht, er will dich gebrauchen. Du aber und deines Vaters Haus, ihr werdet umkommen. Also, und wer weiß, ob du nicht gerade um dieser Zeit willen zur königlichen Würde gekommen bist. Also vielleicht hat Gott dich gerade dafür an diesen Ort gestellt, weil er dich gebrauchen will, weil er dich zum Segen machen will für andere. Das heißt eben nicht, Gott bricht alles zusammen, wenn du es nicht machst. Aber er hat so einen wunderbaren Plan für dich, wo er dich gebrauchen will. Und es wäre doch schade, das zu verpassen. Und ich habe es manchmal verpasst. Ich war in Situationen, wo ich wusste, da kann ich jemandem was erzählen. Oh, ich erinnere mich an einen Musiker, mit dem wir zusammengearbeitet haben. Und da kam ich langsam ins Gespräch und er fing an, Fragen zu stellen nach dem Glauben. Ich dachte, oh, wir fahren jetzt in Urlaub danach, muss ich mich mal mit dem treffen und länger mit dem reden. Und dann komme ich aus dem Urlaub, höre den Anrufbeantworter an, seine Partnerin ist dran, erzählt mir, er ist gestorben. Und es gibt solche Situationen. Und das ist ein Moment von Trauer, ein Moment von, hättest du mal, man darf da nicht stehen bleiben. Ja, aber ich möchte gern wach sein für diese Momente, wo Gott mich gebrauchen will. und diesen Platz einnehmen, den er für mich hat. Also wenn Gott schenkt dir etwas und da, wo du es nicht einsetzt, das ist dir einfach egal. Und da bleibt eine Lücke. Ja, ein du geformtes Loch sozusagen, wo er dich gerne drin haben wollte. Oder dieser Leib, Paulus bringt dieses Bild von dem Körper mit den verschiedenen Körperteilen, wo eben nicht einer ist, also du hast jetzt die Gelegenheit, mit dem zu reden, sondern wir wirken zusammen. Wir greifen sozusagen ja, wie Zahnräder ineinander, jeder hat einen Teil davon. Und wenn da ein Teil fehlt, dann funktioniert es nicht. Oder es gibt eine Überlast an der Stelle. Also kennst das vielleicht, wenn du dich verletzt hast, wenn du mit einem Bein nicht auftreten kannst, weil du irgendwie einen Knöchel demoliert hast und läufst vielleicht mit so Krücken, Unterarm, Gehsturz, Stützen, Verzeihung. Auf die Dauer merkst du das in dem anderen Bein. Ne? Oder kannst einen Arm nicht bewegen und machst alles mit links oder mit rechts. Irgendwann merkst du das in dem anderen Arm oder in der Schulter dann oder so, weil du so eine Überlastung dann hast an der Stelle. Und das ist ein Phänomen, was auch in christlichen Gemeinden, übrigens auch in nichtchristlichen Organisationen, auftritt, wenn da nicht alle Plätze besetzt sind sozusagen, dass dann da eben das andere Gelenk viel mehr tragen muss, als es eigentlich sollte. Und das schränkt die Möglichkeiten ein, schränkt die Bewegungsfähigkeit des ganzen Körpers ein. Und übrigens, andere sehen dann dieses überlastete Gelenk und sagen, nee, so will ich ja auch nicht enden, dann mache ich da lieber auch nicht mit. Und dann gibt es so eine Kettenreaktion, das kennen einige. Ja, also Gott hat dir Gaben gegeben zum Einsatz in seiner Gemeinde. Und übrigens, da geht es jetzt nicht nur um irgendwie konkrete Dienste oder Aufgaben, sondern einfach dieses Dasein. Ich spreche manchmal von dem geistlichen Dienst des Auftauchens. Ja? Wenn du hier in Gottesdienst kommst, dann kannst du hier Menschen begegnen, kannst Menschen ermutigen, wenn du mit ihnen redest, übernimmst vielleicht einen Dienst im Gottesdienst, das ist wunderbar. Aber du bist schon eine Ermutigung, und das spreche ich jetzt dir, der du hier bist, zu. Du bist schon eine Ermutigung dadurch, dass du da bist, dass du auftauchst. Also nicht nur für die hier vorne stehen, ja, es macht mehr Spaß zu predigen, wenn da auch Leute sind. Ich habe das ja letztes Jahr mal probiert ohne Leute, war nicht so cool. Also schön, dass ihr online da seid, aber ist was anderes. Ne? Oder die im Lobpreis sind, wenn da auch jemand mitsingt, ist auch cool. Ne? Sonst kann man auch zu Hause bleiben und da singen. Aber auch für die anderen Geschwister. Okay, hier sind andere, denen ist das auch wichtig. Denen ist das so wichtig, dass sie jede oder fast jede Woche da sind. Das ist eine Ermutigung für die Gemeinde. Und da hast du noch gar nichts getan. Ja, bist einfach nur gekommen. Aber darin segnest du andere. Also das ist was. Oder eben bei jemandem sein, dem es nicht gut geht. Da geht es nicht darum, zwingend, dass du jetzt vollmächtig für den betest und es ihm dann sofort gut geht. Oder du den weisesten Ratschlag aller Zeiten hast. Manchmal sind Ratschläge ja auch Schläge, ne? Sondern dass du da bist. Die Freunde von Hiob, ja, die hatten ja ihre Sternstunde in den ersten 7 Tagen, wo sie die Klappe gehalten haben. Später sagt die Hiob dann zu ihnen, oh, dass ihr geschwiegen hättet, so wäret ihr weise geblieben. Also einfach da sein kann so ein, mein Platz einnehmen am Leib sein. Paulus sagt das hier am Ende in dem Kapitel, wenn ein Glied leidet, dann leiden die anderen mit. Das ist erstmal eine nüchterne Beschreibung. Also wenn ein Körperteil krank ist, dann sagt der Rest des Organismus nicht, ist uns doch egal, sondern das strahlt aus auf die eine oder andere Weise auf den Rest des Körpers. Aber das ist auch eine Berufung, dass da bewusst reinzugehen, dass ich sage, mir ist das nicht egal. Ich könnte mich vielleicht abkapseln davon, dass es da einem Teil des Leibes nicht gut geht, aber ich lasse das bewusst auf mich einwirken. Ich lasse mich darauf ein. Ich setze mich diesem Schmerz aus, den mein Mitglied spürt, den mein Bruder, meine Schwester spürt und bin an ihrer Seite. Und das können wir jetzt gerade ganz konkret üben. Also wir sind da zusammengestellt. Und das ist meine Einladung an dich, dich gebrauchen zu lassen. Viele sind schon an vielen Stellen im Einsatz, aber es ist auch immer wieder neu der Schritt. Ja, manche hat eine Aufgabe übernommen, weiß gar nicht mehr genau warum und überlegt, wie er da wieder rauskommt. Aber sag doch ja dazu, dass Gott dich gebrauchen kann. Und dann kann man gucken, und da können wir übrigens auch miteinander gucken. Was kann denn das konkret sein? Hier im Kontext dieser Gemeinde, ja, welche Gaben bringst du mit? Oder ganz wichtig auch die Frage, wo schlägt dein Herz? Ist das was, was dir ein Anliegen ist? Es gibt Aufgaben, die müssen einfach gemacht werden, und das ist wertvoll. Wenn Leute sagen, ja, ich packe damit an. Wo es jetzt nicht eine spezielle Berufung vielleicht gibt dafür. Aber wir wünschen uns das, dass jede und jeder mittelfristig an den Punkt kommen, wo du merkst, ja, da brennt mein Herz. Nicht, da brauchen wir jetzt gerade jemanden, mach mal bitte das. Ja, kann man mal überbrücken, das ist auch wichtig, aber auf Dauer wird das auch nicht so doll, wenn ich was mache, weil es halt, ne, auch wenn ich es nicht so gut kann. Aber wir wünschen uns, dass jeder so an diesen Punkt kommt. Ja, wo du merkst, Gott hat mich hier hingestellt. Übrigens ist auch eine wichtige Frage, wie verfügbar bin ich? Das spielt mit Lebenssituationen zusammen. Ja, da wollen wir keine schlechten Gewissen aufbauen. Wenn du bei den Rangers mitarbeitest, weißt du, dass du jede Woche ein paar Stunden im Einsatz bist? Dann sagst du, das packe ich nicht, aber hier das Abendmahl richten, das schaffe ich. Oder eine andere Sache wahrnehmen. Ich freue mich hier, wir haben Leute, die wieder neu in den Beamerdienst einsteigen. Das ist großartig. Das umfasst im Wesentlichen den Zeitraum vom Gottesdienst und ein bisschen vorher, ein bisschen hinterher. Aber das ist ein kostbarer Dienst. Also es gibt da, das ist skalierbar. Ja? Es gibt unterschiedlich umfangreiche Aufgaben. Kannst du gucken, was kann ich denn bringen im Moment in meiner jetzigen Lebenssituation? Und es geht dann auch darum, dass wir uns ausprobieren. Also vielleicht hast du noch nicht die totale Offenbarung, sagst, das ist mein Dienst. Dann darf man auch mal irgendwo rein und sagen, ich mach mal mit, ich gucke mir das an, übernehme nicht gleich die Leitung, aber merke dann, nee, das irgendwie werde ich da nicht warm und vielleicht könnt ihr mir helfen und wir finden einen anderen Platz. Ja? Also ausprobieren ist da, mir ist das ganz wichtig in den Diensten hier, dass es immer einen Weg raus gibt. Dass wir das auch begrenzen, dass wir sagen, okay, du machst das einmal im Monat, diesen Dienst. Oder für ein halbes Jahr und dann reden wir darüber, ob du weitermachen möchtest. Und dann kannst du mit gutem Gewissen sagen, ja, war eine schöne Zeit, aber jetzt was anderes. Ja, also es gibt diese Angst, ja, ich komme da nie wieder lebendig raus aus dem Job. Das wollen wir gerne verhindern. Aber die Einladung ist, dass du deinen Platz findest. Und übrigens, ich habe jetzt über Dienste in der Gemeinde gesprochen, das ist ein wesentlicher Platz. Aber vielleicht ist deine Hauptberufung auch woanders. Ich erinnere mich, als das Ehepaar, ich will online keine Namen nennen, aber die meisten kennen sie, in unsere Gemeinde kamen, die Pflegekinder bei sich hatten, eine Bereitschaftspflege. Und dann sagten, ja, wir können aber hier nicht so mitarbeiten, und so, weil wir da mit den Kindern gebunden sind. Da hatten sie in anderen Gemeinden wohl schlechte Erfahrungen, dass dann gemeckert wurde deswegen. Und ich habe nur gesagt, wieso, ihr habt doch euren Dienst schon. Wie können wir euch unterstützen, wie können wir euch segnen? Und sie haben dann in vielen verschiedenen Bereichen sehr intensiv und im Segen mitgewirkt, zusätzlich in der Gemeinde. Aber diese Freiheit, dein Platz kann auch außerhalb der Gemeinde sein, aber nicht außerhalb vom Reich Gottes. Verstehst du? Also herzliche Einladung, dich einbringen, dich einbauen zu lassen in diesen Leib und neu zu fragen, wo ist denn mein Platz hier? Man muss nicht schon so und so lange Christ sein, man muss nicht schon so und so lange dabei sein, sondern ja, geh den nächsten Schritt. Ich will aber noch was anderes sagen. Ich habe das Stichwort genannt, unsere Würde. Ich habe dieses Bild ganz oft gehört, ihr wahrscheinlich auch, und ich habe es oft eher technisch verstanden. Also im Sinne von Zahnräder, die ineinander greifen. Ich habe das Bild eben auch benutzt. Und das ist ein Teil der Wahrheit. Ja? Wir brauchen uns da, wir ergänzen uns und so. Und wenn da einer fehlt, dann gibt es halt eine Lücke. Aber es ist ja interessant, dass Jesus hier nicht sagt, ihr seid oder Paulus nicht sagt, ihr seid die Maschine Christi, die er benutzt oder so, sondern ihr seid der Leib von Christus. Mit anderen Worten, in euch verkörpert sich Christus. Mit anderen Worten, da wo ihr in diesen Gaben unterwegs seid, die er euch gegeben hat, da spiegelt ihr etwas wider davon, wer er ist. Und das gibt diesem Dienst, den du tust, ob er groß oder klein ist, eine ganz besondere Würde. Weil in diesem Dienst, der ist nicht nur einfach nötig, damit der Laden läuft, irgendwer muss halt hier aufschließen oder staubsaugen oder so, sondern in diesem Dienst spiegelt sich etwas davon, wie Jesus ist, wer Jesus ist. In diesem Dienst kann ich etwas von Jesus sehen. Und das ist bei den sogenannten großen Diensten, fällt einem das vielleicht leichter oder fällt einem das schneller auf? Also Paulus spricht im Epheserbrief vom fünffältigen Dienst. Ja, da ist der Apostel, ja klar, Jesus ist total apostolisch. Da ist der Lehrer, na klar, der gibt etwas weiter, so wie Jesus Lehre weitergegeben hat. Der Prophet und so weiter. Aber eben in der Gabe der Hilfeleistung. Ja, Jesus ist der, der an unsere Seite kommt. In der Gabe der Verwaltung, Administration. Gott hat alles gut geordnet. Und von dieser Ordnung spiegelst du was wider in einer guten Organisation. Und ich kann die Liste runtergehen. Gabe der Heilung ist jetzt nicht so überraschend. Klar, da ist etwas von, wie hier Leute im Gebetsdienst sind. Jesus hat sich dem Einzelnen zugewandt und so tut ihr das. Und mir ist das so wichtig. Und das ist die Einladung an diesem Punkt, erstmal, dass du dich selber so siehst und deinen Beitrag. Dass du nicht denkst, ah ja, das ist ja nicht so wichtig. Ich mache hier nur X oder nur Y. Ich will das jetzt gar nicht benennen, weil ich da nicht Bilder vervielfältigen will. Aber man ist oft dazu geneigt. Es gibt auch Leute, die alles übertreiben und sich immer wieder King fühlen. Aber die meisten machen ihren Beitrag eher klein. Ich mache hier ja nur ABC. Und insofern du da als ein Glied am Leib Christi wirkst, spiegelst du in dem, was du da tust, in dem, was du da bist, etwas vom Wesen Christi wider. So wertvoll ist diese Aufgabe, die du tust. Und wenn das so ist, dann wollen wir natürlich den anderen, die andere auch so sehen. Ja, und wir haben so unsere inneren Rankings, welche Dienste wir besonders wichtig finden oder unwichtig. Das hat was mit deinen eigenen Vorlieben zu tun. Wenn dir Musik wichtig ist und Anbetung, gesungene Anbetung, dann findest du Lobpreisteam super. Wenn das für dich eigentlich eher mal so das Vorprogramm ist für die Predigt, ist dir das eher egal. Aber unabhängig davon, was deine Vorlieben sind, ja, kannst du die anderen so sehen. Sagen, wow, die bringen einen Beitrag, die spiegeln etwas wider von dem, wer Jesus ist. Eben, auch die Dinge, die Aufgaben, auch die Persönlichkeiten, die mir gar nicht liegen. Dass ich nicht nur sage, ist ja toll, dass du das machst. Ich könnte das nicht und ich würde das auch nicht wollen. Ne? Aber irgendwer muss halt machen. So haben mir manchmal Leute gesagt bei bestimmten Aufgaben, die ich übernommen habe. Oh, ich bin froh, dass du das machst. Also in Klammern, da muss ich das nicht. Also schön, dass der sich freut, aber so das Wertschätzende ist das nicht, was man jemandem sagen kann. Ja? Merkst du, ne? So, dass ich sage, wow, ich hätte da gar keinen Kopf für, aber ich verstehe langsam, das ist total wichtig und kostbar, was du da für einen Beitrag leistest. Das merkt man manchmal erst, wenn die Sachen dann fehlen oder nicht laufen oder man selber es dann machen muss oder so. Also, ich wünsche mir, dass wir uns so sehen. Also, manchmal gibt es das in Organisationen, dass du dann verschiedene Abteilungen hast, die ums Budget oder um die Zeit oder um die Aufmerksamkeit so kämpfen. Das ist nicht der Weg der Gemeinde Jesu, sondern dass wir einander wertschätzen. Oh, da kommen neue Leute, oh, die sammle ich alle für mein Team. Nein, der ganze Leib soll ja aufgebaut werden. Und wir wollen einander wertschätzen und achten und ehren und feiern, was bei dem anderen gut läuft, auch wenn es in meinem Team vielleicht gerade nicht so doll läuft. Wahnsinn, du zeigst mir in dem, was du da tust, an der Technik, etwas von Jesus. Ich gebe Gott die Ehre dafür. Schließlich will ich über unseren Raum reden. Ich habe mich ein bisschen schwer getan mit der Überschrift hier, aber es wird gleich deutlich, worum es hier geht. Wo findet das statt? Wo leben wir das? Ich habe schon so ein bisschen was dazu gesagt nebenbei. Manche dieser Gaben setzt du ein, einfach da, wo du bist. Paulus sitzt im Gefängnis und schreibt Briefe. So, der geht nicht extra zu irgendeiner Veranstaltung, kann er nicht, weil er da eben festgekettet ist. Aber er kann da seine Gaben einsetzen. Oder du bist krank und kannst nicht aus dem Haus gehen oder bist anfällig für Covid, aber du kannst Leute telefonieren und mit Leuten telefonieren und sie ermutigen. Ja, wir haben alles, ganz viele auf Zoom gemacht, haben da Gaben eingesetzt. Das ist wunderbar. Aber, das ist mir jetzt nochmal neu aufgefallen, ja, nochmal, er spricht vom Leib, er spricht vom Körper. Ich glaube, das ist kein Zufall. Und wir haben so ein bisschen körperlos gelebt in manchen Dingen in den letzten 2 Jahren, eben nur als Bildschirme und als viereckige Kästchen. Und es ist so wertvoll, auch einander zu begegnen, im Fleisch sozusagen. Also nicht fleischlich, ne, sondern so als Leib, Seele und Leib zusammenzukommen. Das ist ein Geschenk. Ich bin dankbar für die digitalen Möglichkeiten und die wollen wir weiter nutzen. Aber die konkrete Zusammenkunft, die konkrete Gemeinschaft, wo Menschen zusammenfinden, ich glaube, die ist unverzichtbar. Und ich feiere das, dass das möglich ist. Also, wir haben 3,5 Jahre unserer Beziehung, haben wir eine Fernbeziehung gelebt, Deiner und ich, damals vor allem Briefe geschrieben tatsächlich noch und so. Telefonieren war noch richtig teuer und das war aber nicht unser langfristiges Ziel und wir haben das auch nicht so fortgeführt an irgendeinem Punkt, sondern waren froh, dass wir zusammen sein konnten. Erlaubt mir diesen Vergleich, ja? Und Gemeinde lebt davon, dass sie zusammenkommt. Und vieles, was uns die Bibel über die Gemeinde und das Leben in der Gemeinde sagt, diese sogenannten Einanderstellen, wir wollen einander ermutigen, ermahnen, beistehen, helfen, das funktioniert nur mit Menschen, denen du auch begegnest. Also am Anfang habe ich das so gesagt, ja, ich gehöre zum Leib Christi irgendwie weltweit, mal hier, mal dort. Da kannst du dieses Einander nicht leben oder nur extrem punktuell. Aber da, wo die anderen wissen, hey, die gehört zu uns, da ist das möglich. Aber da bleibt es auch nicht stehen. Denn der Leib Christi ist Gott sei Dank nicht auf diese kleine Gemeinde hier beschränkt. Das wäre tragisch. Sondern es gibt den stadtweiten, den weltweiten Leib Christi. Gott sei Dank, als die eine Gemeinde. Und da gehören wir dazu. Und das Reich Gottes ist noch mal größer als das, was irgendwie als verfasste Gemeinde zu erkennen ist. Wo du einfach Menschen in der Liebe Christi dienst, da ist das Reich Gottes. Und deshalb ist auch unser Aufgabenbereich, unser Tätigkeitsfeld viel größer als diese Gemeinde. Und deshalb, es gibt Gemeinden, die sagen, nee, du musst aber hier in dieser Gemeinde mitarbeiten, hier einen Dienst machen unter unserer Leitung. Wenn du sagen, ja, wer bin ich, da sowas zu behaupten? Wir wollen dich darin unterstützen, wo Gott dich hinruft. Renate entschuldigt sich manchmal, wenn sie dann nicht hier ist, sondern auf der Straße. Genau da hat Gott dich doch hingerufen. Genau, da, genau so ist es richtig. Und umso mehr freuen wir uns, wenn wir Anteil haben. Unsere Schwester Bettina in Äthiopien hat heute Geburtstag und sie ist da Mitarbeiterin von unserer Gemeinde. Im Außendienst, ziemlich außen von uns aus gesehen. Und tut da einen wichtigen Dienst. Wie kostbar ist das? Und wir erleben das in einer Stadt wie Marburg, dass Leute kommen, das ist wunderbar, und dass Leute gehen. Und ich sage im Glauben, das ist auch wunderbar. Ja, nicht, weil wir Leute loswerden wollen, das ist nur selten so, sondern weil ich weiß, sie gehen weiter mit Jesus. Und wir sind hier eine Zeit miteinander unterwegs und das ist wirklich Herzensanliegen für uns. Wir sind eine Zeit miteinander unterwegs. Wir können miteinander Jesus folgen, aneinander wachsen, trainieren und dann dürfen wir senden. Und dann ist dein gesagt, wir wünschen uns, dass Leute dahin kommen, wo sie wirklich sein sollen. Ich persönlich wünsche mir immer, dass die Leute bleiben, ne, weil ich niemanden weggehen lassen will. Aber unsere Berufung ist, dass wir Menschen senden. Und manche sind dann länger hier, das ist wunderbar, und bleiben vielleicht ein Leben lang hier, aber bis an die Enden der Erde. Und da dürfen wir Segen weitergeben. Und da ist Leib Christi aktiv und weltweit miteinander verbunden. Und wir können uns rufen lassen, uns selber senden zu lassen. Das betrifft ja nicht nur Leute, die hier studieren. Oder eben Sendende zu sein für andere und sagen, ja, ich unterstütze dich. Ich stelle mich hinter dich. Ja, wir werden Leute im Januar aussenden in einen Dienst im Nahen Osten. Und das heißt nicht, wir verabschieden sie, sagen, schade, dass ihr jetzt nicht mehr dabei seid, sondern wir unterstützen euch jetzt auf eine andere Weise in diesem Dienst und stehen hinter euch als Gliedern dieses Leibes. Wer sind wir? Wir sind der Leib von Christus. Wir haben unseren Anfang genommen, da wo der Geist Gottes uns zu Jesus gezogen hat. Wir haben Gaben empfangen, die wir einsetzen können. Zur Ehre Gottes, zum Segen für andere Menschen. Das ist nicht nur für andere Christen. In diesem Sein in seinem Leib liegt eine ganz besondere heilige Würde. Wir tun gut daran, wenn wir das sehen, bei uns selbst und bei unseren Geschwistern. Und die Wirksamkeit, der Raum dieses Leibes geht weit über diese Gemeinde hinaus. Gott will dich zum Segen machen für andere. Er will sich in dir durch dich verherrlichen, durch deinen Beitrag. Und es ist so fantastisch, dass wir miteinander unterwegs sein dürfen. Amen.